Das, was wir gesungen haben, wollen wir nochmal in Worten dir sagen, du großer Gott. Wir loben dich und wir geben dir an diesem Abend die Ehre, danken dir, dass wir im Namen von Jesus Christus hier zusammen sein können und dass du, Herr, hier in unserer Mitte bist. Danke für dieses Geschenk unserer Bibelstunde auch an diesem Abend. Danke für Christoph Rädel in unserer Mitte. Wir wollen dich ganz herzlich bitten, dass du ihn segnest in dem, was er uns thematisch, biblisch mitgibt. Und wir wollen dich bitten, dass durch deinen Heiligen Geist du uns Ohren gibst zu hören, einen Geist zu verstehen und dass du diesen Abend segnest. Wir danken dir, dass du es bist, der uns immer wieder neu durch dein Wort bestimmt Wegweisung gibt, an der wir uns orientieren können und wir unseren Weg finden und auch gehen dürfen durch diese Zeit. Du bist hier in unserer Mitte, wir beten dich an. Wir geben dir die Ehre, gelobt seist du. Amen.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Es gibt Vorträge, mit denen kann man sich beim Publikum beliebt machen, also zum Beispiel Urlaub zwischen Bergen und Meer, meine 5 Empfehlungen für Sie. Und es gibt Themen, bei denen kann man keinen Blumentopf gewinnen. Heute Abend werde ich ohne Blumentopf nach Hause gehen, denn unser Thema lautet Gender, sexuelle Vielfalt und das Evangelium. Warum ist das so? Nun ist es ein Thema, bei dem kaum alle zufrieden nach Hause gehen. Die einen sagen zum Schluss, das war vielleicht doch ein bisschen weich, zu sehr um Verstehen bemüht und um Versöhnung. Und die anderen sagen, einfach zu scharf, zu klar in der Position, zu biblisch. Wie auch immer es sein mag am Ende, die Schwierigkeit des Themas besteht auch darin, es ist ein sehr persönliches Thema. Wir alle sind sexuelle Wesen, wir alle haben eine Geschichte damit und es ist ein sehr persönliches Thema. Und ich möchte aber gleichzeitig versuchen, es nüchtern zu betrachten, Sachlichkeit in die Auseinandersetzung zu bringen und das kann man so oder so auffassen. Was haben wir heute Abend vor? Ich habe drei... Moment, ich muss hier noch was anmachen. So. Drei Punkte mitgebracht. Auf dem Weg zur sexuellen Vielfalt möchte ich Sie hineinnehmen in die Frage, was sind die Stationen des Weges, an dessen momentanen Punkt wir aktuell angekommen sind. Wir werden dann uns anschauen, insbesondere das Thema Geschlechtstransition. Das bedeutet auch gleich eine Einschränkung aus der Fülle der Phänomenbereiche und der Themen sexuelle Vielfalt möchte ich mich auf einen Bereich konzentrieren. Und dann das Evangelium und die neue Identität in Christus mit Ihnen anschauen. Erster Punkt also auf dem Weg zur sexuellen Vielfalt. Wenn es darum geht, eine Thematik im Lichte des biblischen Zeugnisses zu beurteilen, dann beginnt das Prüfen mit dem Wahrnehmen. Es geht zunächst mal darum, mit geöffneten Augen sich anzuschauen, wovon sprechen wir? Worum geht es hier? Was sind die Entwicklungen? Was sind die Protagonisten, die da eine Rolle spielen? Und das möchte ich mit Ihnen anschauen. Ich habe dazu einige Ebenen unterschieden, die ich vorschlagen möchte. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist eine gesellschaftspolitische Dimension. Der Blick auf die letzten 200, ich mache das sehr knapp, sehr kurz, will nur zeigen, wie haben sich Dinge entwickelt. Und ich überlasse es zunächst mal Ihrem eigenen Nachdenken und Mitdenken, dass Sie sozusagen überlegen, wie sehe ich eigentlich das, was hier gerade beschrieben wird? Ist das eine Fortschrittsgeschichte oder ist es eine Verfallsgeschichte? Wir werden sehen. Also, vor 200 Jahren haben wir in Westeuropa eine Entwicklung und in Nordamerika eine Entwicklung, die uns bis heute prägt. Es ist die Ausbildung und die Festschreibung des Gedankens der Menschenrechte. Die Vorstellung, dass jeder Mensch unveräußerliche Rechte hat, die er, und das war das Besondere, gegenüber dem Staat geltend machen kann. Die Vorstellung, dass jeder von uns Freiheitsrechte in Anspruch nehmen darf, in denen ihn der Staat nur so weit begrenzen darf, dass jeder andere auch diese Rechte hat. Diese Freiheitsrechte waren also zunächst gedacht als Abwehrrechte gegenüber dem Staat und für die Möglichkeit, seine eigene Individualität, seine eigene Persönlichkeit zu entfalten. Wir haben 1789 zum Beispiel die französische Erklärung der Menschenrechte, die solche Vorstellungen festschreibt, ihrerseits zurückgeht auf amerikanische Vorlagen, die auch solche Rechte festschreiben. Wenn nun die französische Erklärung der Menschenrechte von Menschenrechten spricht, müssen wir in die Praxis schauen, wie wurden die umgesetzt, und stellen sehr schnell fest, diese Menschenrechte wurden umgesetzt als Männerrechte, und zwar als Rechte des freien Mannes. Die wenigsten Personen damals nahmen die Spannung wahr, die darin besteht, dass hier die Rede war von Rechten, die alle Menschen haben, aber in den USA eine Bevölkerungsgruppe, nämlich die der Schwarzen, der Sklaven, offenbar gar nicht als Menschen betrachtet wurde. Sie fielen jedenfalls nicht unter den Schutz solcher Menschenrechtserklärungen. In Frankreich wiederum waren es insbesondere die Frauen, die nicht vorgesehen wurden, sondern es brauchte dann eine Bewegung, die entstand und sagte, Menschenrechte sind nicht Männerrechte, sondern sie sind Rechte für Männer und Frauen. Das heißt, wir haben die Idee der Menschenrechte und gleichzeitig aber Leerstellen in der Umsetzung oder in der Ausgestaltung dieser Rechte. Und so konnte es nicht ausbleiben, dass in dem sich anschließenden Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, Bewegungen stärker wurden, Bewegungen Momentum erlangten, also Einfluss erlangten, die sich, die einen, mit der Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels befassten und darauf drängten, dass Sklaven wie Menschen behandelt werden. Dass sich zugleich auch Bewegungen ausbildeten, die auf Frauenemanzipation drängten. Und wir müssen da zunächst an sehr grundlegende Bedürfnisse denken, um die es da ging. Also im 19. Jahrhundert eine Zeit, in der die Frauenemanzipation zu einem Thema wird, in der es aber nie den einen Feminismus gibt, sondern von Anfang an unterschiedliche Strömungen mit unterschiedlichen Interessen. Das überrascht nicht, weil 5 Frauen machen 50% der Bevölkerung aus und 50% der Bevölkerung haben selten exakt die gleichen Anliegen und Vorstellungen. Da gab es soziale Unterschiede unter anderem, die eine Rolle spielten. Zwei wichtige Spielarten des Feminismus, zwei wichtige Strömungen des Feminismus sind heute für uns von Bedeutung. Ich nenne sie mal den Feminismus der Fürsorge und den Feminismus der Freiheit. Das sind die zwei Strömungen, die wichtig sind. Der Feminismus der Fürsorge stellt fest, wie der Kapitalismus entsteht. Industrialisierung, die Wohnsphäre und die Arbeitssphäre trennen, werden voneinander getrennt. Männer und Frauen gehen arbeiten, weil die wenigsten Familien konnten es sich leisten, dass nur ein Partner arbeitet und der andere zu Hause ist, sondern die Lebenswirklichkeit vieler Menschen war das zur Arbeit gehen jetzt in dieser Zeit. Und der Feminismus der Fürsorge stellt fest, dass in der sich entwickelnden kapitalistischen Gesellschaft nur dem ein Wert zugesprochen wird, was mit Geld bezahlt wird, was mit Leistung, mit Erwerbstätigkeit verbunden ist. Was fällt da aber durch das Rost? Das sind all die Fürsorgeleistungen, die in der Familie erbracht werden. Pflegeleistungen, Erziehungsleistungen. Und der Feminismus der Fürsorge sagt, es kann nicht sein, dass der Kapitalismus alle Lebensbereiche bestimmt und dass nur das als wertvoll, als für die Gesellschaft bedeutsam zählt, womit Menschen Geld verdienen. Setzt sich also dafür ein, dass die Familie anerkannt wird als ein Raum, in dem es nicht nach ökonomischen Mustern geht. Wir wissen das vielleicht aus den eigenen Familien, dass es eine Herausforderung ist, sozusagen Kinder dahin zu bringen, dass sie Aufgaben erfüllen, die einfach zu den familiären Aufgaben gehören, und zwar ohne, dass sie Geld bekommen dafür. Ja, also dieser monetäre Ansatz, was bekomme ich dafür, den kenne ich auch von meinen Kindern. Und da muss man überlegen, wie weit möchte man die innerfamiliären Verhältnisse monetarisieren? Weil eigentlich ist das Wertvolle am Sozialraum Familie gerade das, dass er nicht definiert wird über das Geben, also über das Tauschen sozusagen von Leistung gegen Geld. Hier geht es also darum, dass die häusliche Sphäre mit ihren besonderen Beziehungen der Zugehörigkeit als vollwertig anerkannt wird, auch wenn sie nicht kapitalistisch funktioniert. Das ist der Feminismus der Fürsorge. Zugleich bildete sich aber eine Strömung raus, die ich jetzt bezeichne als Feminismus der Freiheit. Der Feminismus der Freiheit geht einen anderen Weg. Er sagt, wir sehen doch, und im 19. Jahrhundert dass die einflussreichen Positionen in der Gesellschaft durchweg von Männern besetzt sind, die politisch, die ökonomisch, sozial, wirtschaftlich, kulturell, finanziell, kulturell bedeutsamen Posten sind alle besetzt mit Männern. Der Feminismus der Freiheit verspricht Frauen Freiheit davon, dass sie den Weg des Wettbewerbs, den Weg der Erwerbsorientierung, den Weg der Karriere einschlagen, um mit den männlichen Erwerbsbiografien mitzuhalten. Also in diesen Wettbewerb, um die einflussreichen Stellen einzutreten. Das nennen wir also den Feminismus der Freiheit. Wenn wir heute sehen, ich mache kurz den Sprung, welche dieser beiden Spielarten hat sich letztlich durchgesetzt, das ist ganz offensichtlich. Es ist eher der Feminismus der Freiheit, der die Vorstellung von einem Doppelverdiener-Ehepaar propagiert mit Kindern, die sich in einer staatlichen Betreuung befinden, den Großteil der Woche. Jetzt sehen wir wieder zwei Spielarten des Feminismus, von denen die eine auch sehr starke Bedeutung, sehr starke Wirkung erzielte, vor allem auch politisch einflussreich war und in den 1968er Jahren auch nochmal eine Hochzeit erlebte. Es war die Zeit, in der in der Bundesrepublik sozusagen mal verkrustete Strukturen aufbrachen, soziale Grenzen durchlässiger wurden, und der Ruf danach, Frauen und Männer wirklich nicht nur im Grundgesetz Artikel 6 gleichberechtigt zu behandeln, sondern sie wirklich auch in der Praxis gleich zu behandeln. In diesem Zuge kommt es zur Änderung des Familienrechts, insbesondere auch der Erleichterung der Ehescheidungen und der Legalisierung der Abtreibung, beziehungsweise der stärkeren Möglichkeit, sozusagen eine Abtreibung zu haben. Wenn wir diese Entwicklung uns anschauen, dann sehen wir, dass in den nächsten Jahrzehnten, vor allem ab den 1980er, 1990er Jahren, eine weitere Stimme laut wurde, die sagte, nun haben wir lange genug über Frauen gesprochen und da ist viel erreicht worden für Frauen, aber die Gesellschaft besteht nicht nur aus Männern und Frauen, sondern sie besteht auch aus sexuellen Minderheiten. Es ist der queere Feminismus, der jetzt laut wird, und der beharrlich darauf hinweist, dass es in jeder Gesellschaft einen kleinen Prozentsatz von Menschen gibt, die sich in der Zweigeschlechtlichkeit, dem Gegenüber von Mann und Frau und der Heterosexualität als eine Orientierung nicht einfinden können. Wir müssen und das auch dies jetzt vor dem Hintergrund betrachten, dass in der Bundesrepublik bis 1993 männliche Homosexualität strafbar war, zum Schluss, sage ich mal, mit einer Freiheitsstrafe, und dass vor diesem Hintergrund die Forderung laut wurde, dass sexuelle Minderheiten eben nicht mehr kriminalisiert werden, dass sie auch nicht mehr pathologisiert, also als krank betrachtet werden, sondern dass sie Teil der Gesellschaft sein dürfen. Ein Text, der in dieser Weise bekannt wurde und auch ein wichtiger Text bis heute ist, sind die Yogyakarta-Prinzipien von 2007. Die Yogyakarta-Prinzipien, ist eine Stadt in der Nähe der indonesischen Hauptstadt, wo sich Menschenrechtsaktivisten versammelten, die darauf drängten, dass Staaten Rechte implementieren, insbesondere als Schutzrechte, insbesondere für Angehörige sexueller Minderheiten. Es ist dieser Text 2007, der sozusagen eine breite Rezeption schafft für ein Verständnis von sexueller Identität, in der die sexuelle Identität ganz in das innere Empfinden der einzelnen Person zurückgenommen ist und nichts mehr zu tun hat mit meinem Körper, mit meiner biologischen Körperverfassung, mit meiner Leibgestalt. Ja? Wir werden uns das gleich noch genauer anschauen. Das heißt, wir haben hier also eine Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung, von der wir sagen können, okay, also hier gab es offensichtlich immer wieder auch Freiheitsgewinne für bestimmte Gruppen. Was aber war jeweils der Preis, der dafür auch zu zahlen war? Will ich jetzt noch nicht beantworten, sondern auf eine zweite Ebene eingehen, die geistig-intellektuelle Dimension. Ich werde Sie jetzt hier nicht mit Namen von großen Philosophen und einflussreichen Denkern foltern, sondern will es ganz schlicht machen mit drei A-Wörtern, alle drei aber anständiger Natur. Also das erste ist hier Autonomie. Ich habe das mal unterschrieben, alles was Recht ist. Nun, was geschieht im Übergang sozusagen von der Vormoderne in die Moderne, als unsere westlichen Gesellschaften modern werden? Nun, die vormodernen Gesellschaften, immer auch noch mit sehr wenig Menschen, lebten sehr stark auf der Basis, sag ich mal, hierarchischer Machtverhältnisse. Es hing sehr viel an dem, wo man, unter welchen Bedingungen, in welche Familie hinein man geboren wurde. Und es spielten soziale Nahverhältnisse und das Vertrauen, das man zueinander hatte, eine starke Rolle. Im 19. Jahrhundert steigt die Bevölkerungszahl, alles wird dichter, kompakter. auch unpersönlicher letztlich. Und vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, dass die Aufklärung sagt, wir wollen die bisherigen Verhältnisse, auch Machtverhältnisse, überwinden, denn wir möchten, dass jeder Mensch selbstbestimmt sein Leben führen kann. Dass es nicht eine andere Instanz, sei es der Staat, sei es die Religion, sei es die Herkunftsfamilie, darüber bestimmt, wie ein Mensch lebt, sondern jeder das für sich entscheiden kann. Und wenn ich hier sage, alles was recht ist, dann ist damit gemeint, dass die sozialen Verhältnisse jetzt mehr und mehr verrechtlicht werden. Das, was Mangelware wird, immer mehr in großen, komplex organisierten Gesellschaften, ist Vertrauen. Wo Vertrauen zurückgeht, wo Vertrauen weniger wird, braucht es mehr rechtsförmige Verträge und Vereinbarungen. Ja? Also wenn ich heute meine Kinder auf eine Freizeit schicke, dann habe ich lange Formulare von Belehrungen, die ich am Ende unterschreiben muss, schlicht aus dem Grund, weil es nicht mehr anders geht. Alle Verhältnisse sind sehr stark verrechtlicht, weil jeder letztlich sein Recht auch einfordert, und sei es das des Schadenersatzes oder was immer es sei. Also das Erste ist das Stichwort Autonomie, die Selbstgesetzgebung der menschlichen Vernunft. Wer da einen philosophischen Namen zu braucht, das ist Immanuel Kant. Das zweite Wort, was ich hier habe, ist die Authentizität. Also nicht alles, was recht ist, sondern alles, was echt ist. Denn wenn ich selbst entscheiden, wenn ich selbst wählen kann, dann brauche ich irgendwie auch einen Maßstab für das, was wähle ich dann. Nun, die Kultur der Authentizität sagt, gewählt wird, was gefällt, gewählt wird, was zu mir passt, gewählt wird, was ich empfinde. Es geht also durchgängig darum, ganz echt zu sein, ganz ich selbst zu sein, auch im Verhältnis zu den anderen sozusagen das ausdrücken zu dürfen, was ich innerlich empfinde. Und dieses sich ausdrücken dürfen ist ganz wichtig, und da, wo ich mich nicht ausdrücken darf, werde ich unterdrückt. Das geht also relativ schnell, das zu sagen. Nun ist völlig klar, dass wir in unserer Gesellschaft nicht allen Empfindungen Ausdruck verleihen können, die wir in uns spüren. Ja? Das ist sehr deutlich. Also ich erinnere an den Direktor der Hannoveraner Staatsoper, der irgendwie im Dauerklinch lag mit einer Journalistin, die unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Bühnenrezensionen schrieb. Das heißt, diese Aufführung rezensierte, besprach, und er seine Aufführung dabei üblicherweise sehr kritisch wegkam. Ja? Er begegnete ihr also in der Pause einer Aufführung, und das ging durch die Presse, vielleicht haben Sie es damals mitbekommen, und im Laufe des Gesprächs wurde er sehr wütend und schmierte ihr Hundekot ins Gesicht. Ja? Nun weiß ich nicht, ob das wirklich eine Spontanhandlung war, weil ich meine, ich habe immer einen Sakko an, damit ich alles bei mir habe, aber Hundekot gehört halt nicht dazu. Und nun, jedenfalls ist es ganz toll. Er hatte sofort Hausverbot bekommen, ist entlassen worden. Inzwischen hat er aber eine neue Anstellung. Und jedenfalls ist deutlich, das gilt natürlich nicht für alle Empfindungen, die wir ausdrücken dürfen. Aber seit der sexuellen Revolution, eigentlich schon ein bisschen weiter früher, privilegieren wir in einer gewissen Weise sexuelle Empfindungen, ja, die bleiben grundsätzlich mal freigestellt von der Kritik durch andere. Und hier gilt eben wirklich, ich habe ein Recht darauf, so wird gesagt, ganz ehrlich zu sein in meinen sexuellen Empfindungen, auszudrücken, ich ein Recht habe. Nun habe ich also gesprochen von der Autonomie, dem Recht darauf, mein Leben selbstbestimmt zu führen. Ich habe gesprochen von der Authentizität, dem Recht darauf, das auszudrücken, was ich innerlich empfinde. Und diese beiden sozusagen von der Aufklärung und von der Romantik herkommenden Grundbestimmungen sind natürlich verschwistert. Also die haben dieses Geschwister streiten auch mal, das war auch literarisch so, Geschwister streiten auch mal, aber irgendwie ist die gemeinsame Herkunft dann doch erkennbar. Und so ist das auch hier. Dass beides mündet letztlich in eine Politik der Akzeptanz, in der letztlich, abgesehen von einigen ganz, ganz weit draußen liegenden roten Linien, die man nicht überschreiten darf, wie zum Beispiel das Stichwort Pädosexualität, Sex mit Kindern, da ist eine rote Linie gezogen, die wird sogar heute wieder strenger gezogen als in den 1970er Jahren. Aber abgesehen jetzt von diesen sehr weit außen liegenden roten Linien gilt grundsätzlich, dass alle Lebensentwürfe, alle Beziehungsformen als gleich gut zu beurteilen sind. Ja? Und dass dort keine Abstufungen, keine Wertdifferenzen in der Beurteilung zugelassen werden. So, das heißt, wir erleben hier, wie sozusagen der Ansatz der Autonomie und der Authentizität zusammenstimmen. Ich bin beim Besuch eines Freundes mal auf dieses Buch gestoßen, das bei ihm auf dem Tisch lag, von der Fernsehjournalistin Nina Ruge, mit dem schönen Titel »Sei du der Leuchtturm deines Lebens«. Ich blieb gleich dran hängen, nicht weil ich so nah von der Küste komme, aber ich dachte mir, ich habe nicht viel Ahnung von Seefahrt, aber ich hatte das mit dem Leuchtturm immer anders verstanden. Ich dachte, der gibt dem Schiff Orientierung, weil er nicht auf dem Schiff ist. Ja, sei du der Leuchtturm deines Lebens, da fährt man es vor die Wand. Nun, also, die Autorin sieht das anders und wir sehen auch, dass sie selbst dann eben schreibt, selbstbestimmt und frei durch innere Führung. Da haben sie das beides, das Selbstbestimmte und das innere Moment. Das harmoniert dann irgendwie auch doch wieder ganz gut. Wenn man diese Entwicklung, die ich jetzt hier charakterisiert habe, zusammenfasst, dann könnte man das mit den Worten des Soziologen Gerhard Schulze tun, der mal in einem Buch, interessanterweise mit dem Titel Sünde, geschrieben hat, es ist dir Mensch gesagt, was gut ist, steht in der Bibel. Für heutige Menschen lautet die Botschaft, es ist dir zwar nicht gesagt, was gut für dich ist, aber du kannst versuchen, es herauszufinden. Schulze beschreibt es bei seinem Buch übrigens als säkularer Soziologe sehr anschaulich, dass er sagt, wenn wir uns anschauen, welche Ansprüche Menschen heute an ihr Leben stellen, dann unterwerfen sie sich einem härteren Leistungsdenken, als es in jedem mittelalterlichen Kloster zu finden war. Ja? Das bedeutet, die Befreiung von den historischen Zwängen, von traditionellen Lebensmustern und Ähnlichem führt tatsächlich nicht dazu, dass Menschen sich wirklich freier erleben, sondern dass sie sich menschengemachten Gesetzen, Vorstellungen, Erwartungshaltungen anderer unterwerfen. Ja? Meine Lektüre heute auf dem Weg hierher war ein Interview mit einem Kinderarzt, der ein Buch darüber veröffentlicht hat, wo er schreibt, wie stark heute eben auch Erziehung und das, was man aus den Kindern machen möchte, einem ausgeprägten Leistungsdenken unterliegt, das uns zudem alle gesunde Intuition abtrainiert. Ja, für die Frage, also Eltern sagt er, lesen heute 10 Ratgeber und fragen sich dann, was mache ich jetzt, weil die auch nicht das Gleiche sagen. Und er empfiehlt mehr gesunde Intuition, einfach mal dem Herzschlag folgen. Und da gibt es sicherlich einiges auch, was man richtig machen kann. Die letzte Ebene, die ich hier jetzt im Blick auf Entwicklung ansprechen kann, ist die sexualethische Dimension. Ich beziehe mich hier auf einen Soziologen, Sven Lewandowski, also nicht verwechseln mit einem Fußballer. Und hier geht es jetzt also, und er beschreibt in einem Aufsatz drei Entwicklungen, und auch das beschreibt er aus einer säkularen Perspektive, zunächst mal beobachtend, nicht bewertend, und stellt dreierlei fest. Also sagen wir mal für die vergangenen Jahrzehnte und im weiteren Sinne auch für die vergangenen 2 Jahrhunderte. Das Erste, was er sagt, ist, sexuelle Beziehungen sind intim und privat. Das klingt jetzt erstmal sehr banal, weil man denkt, na, natürlich macht man die Tür zu. Aber worauf er hinweisen will, ist, dass Sexualität erst in unserer hochindividualistischen Gesellschaft des Westens etwas ist, was rein der persönlichen Aushandlung unterliegt. Ja? Bis in die Neuzeit und in anderen Kulturen auch heute noch hat Sexualität ganz viel mit dem zu tun, was die jeweilige Religion sagt, hat ganz viel damit zu tun, was die Herkunftsfamilie sagt. Ja? Wir können das in Deutschland durchaus an Migrationsmilieus noch sehen. Ja, wo sich die Familie dazu äußert, eine Meinung dazu hat, wie die Tochter zu leben hat. Also meistens betrifft es dann doch die Tochter. So. Also in unserer Gesellschaft, aber sozusagen in der späten, spätmodernen Individualismus, sind sexuelle Beziehungen etwas, wo mir bitte niemand reinredet, auch die eigenen Eltern nicht. Das ist die erste Beobachtung, die er hier macht. Die zweite, dass er sagt, nun, Sexualität ist kommerzialisiert und in den Massenmedien allgegenwärtig. Könnte man zunächst denken, ist ja ein Widerspruch zum ersten, aber tatsächlich auch nicht. Wenn Sexualität nicht mehr kulturell geregelt wird, sondern ausschließlich dem eigenen Empfinden nachgegangen wird, dann ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Menschen empfinden, naja, also ich möchte meine Sexualität für Geld verkaufen oder ich möchte das im Internet zeigen, wie auch immer. Also Sexualität stark kommerzialisiert, mit Sex wird viel Geld verdient und auch in den Massenmedien allgegenwärtig, da könnte man jetzt nochmal leicht differenzieren. Also Hollywood hat das schon über einige Jahrzehnte versucht, auch eine familienfreundliche Filmkultur zu etablieren, aber alles, was in Hollywood sozusagen an nackter Haut bedeckt wurde, wurde im Internet dann wieder auch entdeckt. So könnte man das sagen. Und das Dritte, was Lewandowski feststellt, was unsere Kultur kennzeichnet, ist der Umstand, dass es keine genuine Sexualmoral mehr gibt. Kurz gesagt, einverstanden sein ist alles, was zählt. Was meint er mit der genuinen Sexualmoral? Er will sagen, dass in traditionell verfassten Kulturen und in Europa eben sozusagen noch bis ins 19. Jahrhundert hinein, vielleicht 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, wir sozusagen Anstandsregeln haben. Also dieses ganz alte Wort der Ritterlichkeit, das ritterliche Verhalten des Mannes gegenüber der Dame und so weiter. Ja, diese Dinge sind weit hinweggefallen. Ja, weit hinweggefallen. Und wenn Sie sozusagen noch diesen Ethos der Ritterlichkeit und des Anstands so in sich spüren, müssen Sie sehr genau aufpassen, was Sie tun. Ja, also sozusagen einer Frau die Tür aufzuhalten oder einen Platz anzubieten, kann sehr schnell als Sexismus ausgelegt werden. Ja, weil es sozusagen impliziert, dass hier sozusagen der Mann meint, das schwächere Geschlecht müsse jetzt irgendwie bevorzugt werden und Ähnliches. Also da kann man wirklich in so viel Fettnäpfchen tappen, dass man immer Ersatzschuhe bei sich haben sollte. Gut, also, was habe ich nun Ihnen hier erzählt? Was habe ich nun erzählt? Ich habe Ihnen 10 Minuten lang oder länger etwas dargestellt von Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und jetzt frage ich Sie, ist das eine Fortschrittsgeschichte, ist das eine Verfallsgeschichte? Mein Deutungsvorschlag wäre, sich nicht zu schnell auf eins von beiden festzulegen, sondern zunächst mal wahrzunehmen, es gab in unserer westlichen Gesellschaft Entwicklungen, bei denen es sinnvoll ist, so etwas wie eine Gewinn-Verlust-Rechnung aufzumachen. Was meine ich damit? Gewinn-Verlust-Rechnung meint, zunächst mal anzuerkennen, dass es Entwicklungen gab und sicherlich auch weiter gibt, die bestimmten Personengruppen Freiheitsgewinne beschert haben. Also es war bis in die 1970er Jahre zum Beispiel, dass eine Frau keine Verträge unterschreiben konnte ohne Zustimmung ihres Ehemannes. Das galt jetzt also für Ehefrauen insbesondere. Ja? Das heißt, das Familienrecht in der Bundesrepublik ist in den 1970er Jahren geändert worden. Jetzt könnte man sagen, es ist ja durchaus ein Freiheitsgewinn. Ja? Vielleicht möchte man ja auch gar nicht bei jeder Unterschrift seiner Frau gefragt werden, ob die Zustimmung da nötig ist. Also wir haben einerseits in verschiedenen Bereichen Freiheitsgewinne und wenn Sie jetzt nochmal an den von mir benannten homosexuellen Mann denken, der nach § 175 des Strafgesetzbuches ins Gefängnis ging, wird er auf jeden Fall Ihnen erzählen, dass er einen Freiheitsgewinn erlebt hat mit der Abschaffung dieses Paragraphs 1993. Also wir haben Gewinne auf der einen Seite. Mein Vorschlag ist, dem sozusagen eine Verlustrechnung gegenüberzustellen. Was ist jeweils der Preis, den wir für bestimmte Gewinne aufbringen müssen? Und da stellen wir meines Erachtens fest, dass in der Gesamtbetrachtung der letzten 200 Jahren der Preis immer höher geworden ist. Ja? Wir zahlen einen immer höheren Preis für immer kleinere Freiheitsgewinne. Ja? Also man kann sozusagen bestimmte, auch Minderheiten in der Bevölkerung, so weit in ihren Anliegen nach vorne bringen, dass Menschen, die so etwas leben wie eine Normalfamilie, ich setze es mal in Anführungsstriche, damit ich keine Haue kriege, also Normalfamilie leben, sich fragen, wo komme ich eigentlich politisch noch vor? Ja, was wird eigentlich für Menschen getan, die sozusagen in den Verhältnissen leben, die Mehrheit der Bevölkerung abbildet? So. Also, ich überlasse das Ihrer genaueren Bewertung. Mein Vorschlag aber für Sie, nicht zu schnell in dieses Muster fallen, alles ist gut geworden, oder das Muster zu fallen, alles geht den Bach runter, sondern zu fragen, was sind sozusagen reale Freiheitsgewinne, die wir auch anerkennen können, und was sind wirklich auch Verluste? Verluste an Stabilität für Familien, Verluste an Sicherheit für das Aufwachsen von Kindern und so weiter. Warum diskutieren wir in unserer Gesellschaft die Fragen, die ich hier vorstelle, so intensiv? Nun, es hat damit zu tun, dass es ein starkes, ein großes moralisches Kapital von Opfergruppen gibt. Also, wenn wir die sexuellen Minderheiten anschauen, LGBT-Community, dann haben wir es hier mit Menschen zu tun, jetzt nicht in jeder einzelnen Person, aber wir haben es grundsätzlich mit einer Gruppe zu tun, sie kann verweisen auf ein moralisches Kapital, das erwächst aus ihrer Verfolgung, Diskriminierung und Marginalisierung in der Vergangenheit. Das heißt, wenn Menschen ihre Geschichte erzählen und sagen, ich musste meine sexuelle Orientierung verbergen, weil ich wusste, welche Konsequenzen es hat, wenn ich mich oute. Jemand erzählt, ich ging ins Gefängnis dafür, ich habe das noch erlebt, was es bedeutet für seine Sexualität und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben hier das moralische Kapital von Opfergruppen und das können Sie argumentativ nicht wegdiskutieren. Ja, es ist wichtig, das zu sehen, warum die Diskussion so läuft, wie sie läuft. Sie können persönliche Erfahrungen von Menschen nicht wegdiskutieren mit dem Argument, das sei nicht in Ordnung, das sei nicht richtig und das sei nicht biblisch oder wie auch immer. Ja? Das Zweite, was gerade unsere christlichen Überzeugungen in dieser Diskussion so angreifbar macht, ist tatsächlich der massive Glaubwürdigkeitsverlust der Kirchen in den letzten Jahrzehnten, der noch mal stärker sich dynamisiert hat, dieser Glaubwürdigkeitsverlust, mit der Aufdeckung und Aufarbeitung oder ansatzweisen Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Und jetzt wird es Ihnen tatsächlich in der Praxis nicht helfen, wenn Sie sagen, ich bin nicht katholisch oder ich gehöre nicht zur evangelischen Landeskirche, sondern ich gehöre zu einer Freikirche. Für eine säkularisierte Mehrheitsgesellschaft zählen solche feinen Differenzen nicht mehr. Ja, als Christen sitzen wir an dieser Stelle alle in einem Boot und der Glaubwürdigkeitsverlust einer Institution, die sagt, wir stehen ein für moralische Werte. Wir wollen ein Vorbild sein dafür, wie Menschen miteinander umgehen. Für eine solche Institution ist der Glaubwürdigkeitsverlust massiv, wenn in ihren eigenen Reihen so flächendeckend, wie wir das inzwischen wissen, es Missbrauch gab, insbesondere auch an Heranwachsenden. Also bitte unterschätzen Sie das nicht, den eigenen Stand in der Diskussion und rechnen Sie damit, dass solche Einwände unverzüglich kommen, wo ist eigentlich deine moralische Glaubwürdigkeit, wenn du dich zu diesem Thema äußerst. Ein letzter Punkt, der die Diskussion sehr erschwert, sind die schlicht unvereinbaren Wahrnehmungen, ob sexuelle Minderheiten in unserem Land privilegiert werden oder ob sie weiterhin diskriminiert werden. Je nachdem, wo Sie sozusagen, mit wem Sie im Alltag unterwegs sind, werden Sie das eine oder das andere wahrscheinlich stärker kennen oder erleben. Also auf der einen Seite sagen Menschen, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe den Eindruck, es geht eigentlich nur noch um sexuelle Minderheiten. Keine öffentlich-rechtlich finanzierte Film- oder Serienproduktion, in der entsprechende Personen nicht vorkommen. Bis in den letzten Regionalexpress nach Paderborn, eigene Erfahrung, läuft es am Bildschirm durch. Wir sind stolz, der LGBT-Community dienen zu dürfen und so weiter. Ja? Das heißt, auf der einen Seite dieser Eindruck, überall begegnet es mir, ich kann diesem Thema nicht ausweichen. Gerade der Junimonat war der Pride Month, das heißt, vor dem örtlichen Supermarkt ist die Regenbogenfahne aufgezogen und man kann ihr nicht aus dem Weg gehen. Aber bedenken Sie bitte, dass wir ein Land sind, und zwar ein inzwischen sehr stark von Migration geprägtes Land, das ist ja im Zuge von 2015/16 auch nochmal deutlich mehr geworden. Also bedenken Sie bitte, dass es in unserem Land Menschen gibt, die jetzt, nehmen wir mal das Beispiel eines homosexuellen Pärchens, die sagen, nun, du stellst dir vor, dass wir ein tolles Leben führen. Tatsächlich wissen wir genau, dass es Wohnquartiere gibt, durch die wir nicht händehaltend gehen durchen, weil wir um Leib und Leben fürchten. Und immer wieder gibt es Beispiele dafür, dass Menschen aus der LGBT-Community tatsächlich auch angegriffen werden. Und es gehört zur Wahrheit dazu zu sagen, dass solche Angriffe häufig aus einem Migrationsmilieu heraus stattfinden. Das heißt, Gefahr für Leib und Leben droht diesen Menschen üblicherweise nicht, sage ich mal, von den harmlosen Christen, das Äußerste, was sie in die Hand nehmen, ist dann die Bibel, ja, sondern es droht ihnen tatsächlich durch Menschen, die aus Kulturen kommen, in denen sie so geprägt wurden, dass sie sagen, dieses Homosexuelle und das Trans, das ist pervers, das ist abnorm, das wollen wir nicht, wir hassen euch und so weiter. Ja? Und das müssen wir uns klar machen, dass es beides gibt. Und ich denke an eine Lehrerin, die nach einem Vortrag sagte zu mir, ich sehe das theologisch so wie Sie, aber in meiner Schule muss ich mich vor das queere Mädchen schützen stellen, weil die muslimischen Mitschüler sie so angreifen. Und das macht es für uns als Christen außerordentlich herausfordernd, ja? Weil wir müssen uns von der Vorstellung lösen, diese Frontstellung seien ganz schlicht und klar und sei auch von vornherein deutlich, was zu tun sei. Also, ich belasse es bei diesen Überlegungen und komme zu meinem zweiten Punkt, Geschlechtstransition als Freiheitsversprechen. Nun, kein Thema findet aktuell so breite Aufmerksamkeit wie die Thematik der Transidentitäten von Transpersonen und Geschlechtsdysphorie. Was ist Genderdysphorie? Ich habe es hier mal formuliert. Genderdysphorie meint das Leiden daran, dass das empfundene Geschlecht nicht mit dem im Übrigen eindeutigen Geburtsgeschlecht übereinstimmt. Das heißt, wir haben eine Spannung, eine erfahrene Spannung zwischen meiner eindeutigen biologischen Leibkonstitution und Geschlechtskonstitution und diesem inneren Empfinden, das mir sagt, ich bin ein anderer, eine andere Person als die, als der ich euch leiblich begegne. Und nun hat sich das Ganze so entwickelt, dass diese Spannung aufgelöst werden darf, ja sogar aufgelöst werden soll, in die Richtung darin, dass dieses innere Empfinden Recht hat und der Körper diesem inneren Empfinden angeglichen werden muss. Ja? Das ist der Gedanke dahinter. Also die Transition in den anderen Geschlechtskörper durch operative Maßnahmen, darum geht es hier. Im Hintergrund steht die von mir schon genannte Ablösung des Empfundenen vom biologischen Geschlecht. Also beides habe nichts miteinander zu tun. Und ich muss hier nochmal sagen, weil man häufig sagt, aha, jetzt geht es also darum, dass jeder sein Wunschgeschlecht hat. Ja? Das benennt nicht präzise das Problem. Es geht nicht darum, dass, also jedenfalls in der Intention der Verfechter dieser Theorie, geht es nicht darum, dass ich mir irgendwas wünsche, sondern es geht um einen als quasi innerlich empfundenen Zwang, in diesem Körper nicht länger leben zu können. Und dieser Zwang geht häufig mit einem Leiden einher, der als medizinisch als Dysphorie bezeichnet wird, quasi als ein Unbehagen. Warum spreche ich jetzt hier von Transgender und warum spreche ich nicht von Transidentität, nicht mehr von Transsexualität? Nun, Transsexualität ist ein Ausdruck, der weithin inzwischen konnotiert wird mit der Phase, als Transsexualität noch als etwas Krankhaftes bezeichnet wurde. Man zwei psychologische Gutachten beibringen musste, ein Gericht entscheiden musste, inwieweit der Wunsch, das Geschlecht zu wechseln, nachhaltig, tragfähig, belastbar ist und so weiter. Ja? Also Transsexualität sozusagen wird mehr der Phase zugewiesen, als es hier noch um die Behandlung einer Krankheit geht, wogegen jetzt weithin von Transgender-Identitäten gesprochen wird, die sich mit der Vorstellung verbinden, hier ist nichts krank. Ja? Also das ist einfach so. Und das Krankhafte sei die Gesellschaft, die nicht bereit ist, das zu akzeptieren, dass das so ist. Ja? Das ist sozusagen hier die Verschiebung, die sich stattfindet. Also behandlungsbedürftig sind eigentlich nicht die Wünsche der Transperson, behandlungsbedürftig sind die Einstellungen der Mehrheitsgesellschaft, die das nicht verstehen will, dass das mit dem Geschlecht anders ist, als sie bisher gedacht haben. Wie können sich solche Überzeugungen durchsetzen? Das ist ja schon eine Frage, die man stellen muss, vor allem bei Überzeugungen, die, sage ich mal, vor 30 Jahren noch kaum jemanden umgetrieben haben, obwohl es immer schon transsexuelle Personen gab. Es gab ja auch seit 1980 ein Transsexuellengesetz und so weiter, in dem das geregelt war. Ich will einige Aspekte mal nennen, die dazu beitragen, warum die Zahlen seit circa 20 Jahren, also exponentiell angestiegen sind. Ich habe Ihnen jetzt hier diese Kurve erspart, die können Sie in Ihrer Fantasie hier gerne eintragen. Also ein steiler Anstieg der Zahl von Personen, die sagt, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Ich weiß, ich bin nicht diese äußerlich wahrnehmbare Person, sondern habe eine ganz andere Geschlechtsidentität. Ich hatte schon darauf verwiesen, das Anliegen der Gruppen ist einfach allgegenwärtig. Sie müssen sich ja klar machen, es gibt in unserer Gesellschaft unterschiedliche Minderheiten. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht, sage ich mal, Minderheit, also mein Vater gehört auch einer Minderheit an, der ist Apotheker, ja. Das ist auch eine Minderheit. Aber das ist gar nicht der Punkt. Sondern ich würde schon eher auf Minderheiten verweisen, die Anliegen haben, die meines Erachtens nicht in gleicher Weise gesehen werden, wahrgenommen werden, wie die Anliegen von sexuellen Minderheiten. Ein Beispiel, was ich hier nennen würde, wären die 7% in der Europäischen Union. 7% der Bürger in der Europäischen Union haben keinen Zugang zum Internet. Aus unterschiedlichen Gründen. Das kann ein Nicht-Können, das kann auch ein Nicht-Wollen sein. Das ist aber erstmal egal. 7% der Menschen in der Europäischen Union, in Deutschland sind es noch ein paar mehr, haben keinen Zugang zum Internet. Jetzt überlegen Sie mal, in welchem Maße die Digitalisierung bedeutet, dass Sie ohne Internetzugang eigentlich bestimmte Dinge gar nicht mehr machen können. Auch bestimmte amtliche Gegebenheiten nicht mehr machen können. Ja? Also ich musste mich vor einem Jahr in der Schule eine unserer Töchter registrieren auf einer Webseite der Schule mit einem super sicheren Passwort, auf dem die Elternbriefe hochgeladen werden. Ja? Das heißt, ich bekomme die, also wenn ich jetzt am Netz wäre und ich bekäme die als E-Mail, wäre ja auch noch, nein, ich muss sozusagen, ich bekomme nur eine Nachricht, dass es einen neuen Elternbrief gibt, dann muss ich mich da einloggen und den runterladen und so weiter. So, und in dem Maße, wie es zu all diesen Vollzügen keine Papieralternative mehr gibt, sind Menschen in unserer Gesellschaft stillschweigend ausgeschlossen von der sozialen Teilhabe. Jetzt überlegen Sie mal, wann Sie das letzte Mal das Phänomen der Internetlosigkeit diskutiert gehört haben. Ja, also die Europäische Union hat es neulich mal angesprochen, aber wir hören eigentlich nahezu nichts darüber, verglichen mit der schon Allgegenwart oder starken Präsenz von Anliegen der LGBT-Community. Also ich würde jetzt zumindest ein Ungleichverhältnis feststellen wollen, ohne dass ich Minderheiten gegeneinander ausspielen möchte. Ein weiterer Aspekt ist einfach die Grundregel, die gilt jetzt nicht nur für diese Diskussion, dass da, wo ein Angebot geschaffen wird, eine Nachfrage entsteht. Vielleicht haben Sie das mal anders gelernt, ja? Aber es ist tatsächlich so, dass häufig erst eine Neuerung, eine Erfindung da ist und die erzeugt dann eine Nachfrage. Und in vielen Unternehmen sind Menschen damit beschäftigt, zu erforschen, was könnten Bedürfnisse von Menschen sein, von denen sie noch nicht wissen. Denn dass sie einen Kühlschrank brauchen, der ihnen sozusagen digital aufs Handy übermittelt, was jetzt zur Neige geht, die Eier, das Milch und so weiter, das wissen sie erst, wenn sie wissen, dass es so ein Ding gibt. Und dann vorher dachten, bin ich gar nicht drauf gekommen, dass mir das fehlt. Ja? Aber so ist das in vielen Bereichen. Ein Angebot schafft eine Nachfrage. Das heißt, die chirurgisch-plastischen Möglichkeiten, primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale nachzubilden, schafft eine Nachfrage danach. Das ist doch genau das, was ich wollte, wonach ich mich gesehnt habe, in diesem falschen Körper drin sein. Endlich gibt es eine Möglichkeit, das jetzt auch plastisch-chirurgisch anzugleichen. Der vierte Punkt ist, der vierte Punkt, Affirmation, ist besonders wichtig für die ganze Gruppe von Psychotherapeuten, Psychologen und so weiter, die sich jetzt mit einmal in einem veränderten Berufsverständnis wiederfinden. Also es ist nach allem, was ich von Psychotherapie verstanden habe, und das ist nicht viel, ist es so, dass sozusagen der Psychotherapeut gemeinsam mit dem Klienten arbeitet. Es ist aber üblicherweise nicht so, dass der Klient kommt und dem Psychologen sagt, was das Ziel sein muss. Das ist jetzt aber so, weil Psychologen angehalten sind, bei Transidentitäten, bei Genderdysphorie rein affirmativ zu arbeiten. Das heißt, einzig bestätigend. Ja, das ist gut, dieser Weg, das ist in Ordnung, was du spürst, das ist auch nichts Krankhaftes, das ist in Ordnung, das ist auch normal. Wir gehen diesen Weg. Und jetzt denken Sie, naja, das muss ja jeder für sich selbst wissen, aber je mehr Sie sozusagen von der Altersgrenze runtergehen und dann bei 4-jährigen Kindern landen, ja, und die sollen dann sozusagen sich äußern und wissen bereits, dass sie eine andere Geschlecht haben als das, mit dem sie geboren wurden, dann wird es halt problematisch, wenn der Psychologe als derjenige ausfällt, der das auch nochmal hinterfragt oder der das bearbeitet und der fragt, lass uns auf den Weg gehen, mal schauen, wo könnten die Wurzeln für diese Wahrnehmung liegen. Eine wichtige Funktion haben sehr, sehr wahrscheinlich die sozialen Medien. In welchem Ausmaß sie hier eine Bedeutung haben, darüber wird sehr lebhaft diskutiert. Das hat mit einem Buch zu tun, das der amerikanische Psychologe Jonathan Haidt veröffentlicht hat und das vor ein paar Wochen auch auf Deutsch erschienen ist, Generation Angst. Und das zeigt übrigens, dass das Thema, also er schreibt das gar nicht, es geht gar nicht um Transidentitäten darin, aber er hat mir gezeigt, dass das Thema, was wir jetzt hier gerade verhandeln, die Vorstellung, wer bin ich eigentlich, wie komme ich mit meinem Körper klar und all diese Dinge, dass sie in ein größeres Bild gehören. Nämlich in das größere Bild des immer niedrigeren Einstiegsalters von Kindern in die Handynutzung. Ja? So. Und jetzt müssen Sie sich klar machen, Haidt beschreibt das auch sehr anschaulich. Ja? Wir haben hier Kinder, die immer weniger realweltliche Erfahrungen machen. Was heißt es, mal einen Baum hochzuklettern? Und was heißt es, ihn runterzufallen? Ja? Was bedeutet es sozusagen, mit dem Roller zu stürzen und einen Ball zu fangen und Ähnliches? Kinder machen immer weniger realweltliche Erfahrungen, sind immer weniger an der frischen Luft. In China hört man das, sag ich mal, 80% der Jugendlichen kurzsichtig, weil sie kaum noch Sonne sehen. Ja? Und das sind also alles Dinge, die gewissermaßen zusammenhängen. Und wo wir sehen, also immer weniger realweltliche Erfahrung bei immer größerer Bildschirmzeit. Ja? Und jetzt müssen Sie sich klar machen, dass im Internet wir eben nicht den realweltlichen Bildern begegnen, sondern Bildern, die durch X-Schönheitsfilter durchgejagt sind. Das heißt, die heute heranwachsenden Kinder werden in einem immer stärkeren Maße mit dem idealen Aussehen, dem idealen Körper und einem sehr schmalen Normbereich von Schönheit konfrontiert. Und der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die mit ihrem eigenen Körper unzufrieden sind, war noch nie so hoch wie heute. Und meine These ist, dass wir auch das Phänomen der Transgender in diesen größeren Phänomenbereich der Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen, der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper einordnen müssen. Ja? Jedenfalls nicht getrennt davon betrachten sollten. Letzter Punkt. Gerade junge Heranwachsende finden sich konfrontiert mit den Herausforderungen der Geschlechtsidentitätsentwicklung, die vor ganz viele Aufgaben stehen. Pubertät ist Umbauphase im Kopf und so weiter, das wissen wir alles. Also ganz viele Herausforderungen, die sich stellen. Und der Münchner Psychologe Alexander Korte, der schreibt in diesem Zusammenhang, die Geschlechtsumwandlung wird von einigen Heranwachsenden mitunter als Lösungsstrategie für sämtliche Probleme betrachtet, wenn ihnen gänzlich andere Entwicklungsaufgaben, die sich, sag ich mal, im Alter des Heranwachsenden stellen, jenseits der Geschlechtsidentitätsfindung subjektiv als nicht bewältigbar erscheinen. Das heißt, Heranwachsende sind mit enorm viel Entwicklungsaufgaben erstmal beschäftigt. Und jetzt merken sie, dass sich ihnen im Leben Herausforderungen stellen, mit denen sie nicht ohne weiteres klarkommen. Ja? Und jetzt projizieren sie sozusagen ihre Problematik auf die Geschlechtsidentität, weil sie bereits durch die sozialen Medien vor allem mitbekommen haben, da gibt es eine Lösung. Ich sprach mit einem Mitarbeiter einer Einrichtung, in der Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen betreut werden. Ja? Also nicht Waisen in dem Sinne, dass es die Eltern nicht mehr gibt, aber Kinder, die aus den Familien genommen wurden und jetzt in einer betreuten Einrichtung sind. Und er sagte, wenn ich diesen Satz höre, erlebe ich genau meine Situation auf Arbeit. Ich habe Kinder und Jugendliche, die aus ganz schwierigen Hintergründen kommen, die ganz, ganz viel Ballast mitbringen, die vor ganz erheblichen Problemen stehen, die sie irgendwie bearbeiten müssen. Und immer mehr von denen sagen einfach, ich habe eine Transidentität, weil sie sich erhoffen, dass wenn sie das als das Problem benennen, es ja eine Lösung gibt dafür. Und insofern sollte es uns durchaus beunruhigen, dass hier die Zahlen dann doch so erheblich steigen. Es sollte uns noch aus anderen Gründen auch beunruhigen, und zwar, weil die hier von mir so benannte Identitätspolitik ihre Folgen hat. Und es ist mir wichtig, an dieser Stelle zu sagen, bitte unterscheiden Sie immer zwischen betroffenen Personen. Nicht jede betroffene Person ist auch Aktivist oder Aktivistin. Es gibt Menschen, die hier mit elementaren Lebensfragen zu tun haben, vor großen Herausforderungen stehen und richtig am Kämpfen sind. Etwas anderes meines Erachtens, ihre gewissermaßen selbsternannten Vertreter in Politik und Gesellschaft und Nichtregierungsorganisationen zu sehen, die einer bestimmten Agenda folgen, von der sie behaupten, dass sie den Betroffenen zu Wohl und Nutze ist. Das würde ich jetzt erstmal nochmal hinterfragen. Zunächst mal aber will ich lediglich auf drei Aspekte verweisen. Zunächst mal den politischen Aspekt. Wir haben jetzt also das Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland, das im November in Kraft tritt. Und das es ermöglicht, den Geschlechtseintrag durch einfache Erklärung auf dem Bürgeramt zu ändern. Das wird 3 Monate später wirksam dann, ja, das heißt von männlich zu weiblich, von weiblich zu männlich oder unter Einschluss auch von divers. Es bedarf keiner weiteren Voraussetzungen dafür. Was bedeutet, dass der Geschlechtseintrag seine Symbole und seine Ordnungsfunktion verliert. Ja? Und nun, es ist bekannt, dass die Bundesregierung an der Stelle ihre eigene Theorie nicht ganz traut. Das Gesetz tritt außer Kraft oder wird außer Kraft gesetzt im Verteidigungsfall, im Kriegsfall des Landes. Ja? Ich weiß nicht, woran Sie da jetzt genau denken, was da passieren könnte. Aber dass, sage ich mal, diese Vermutungen nicht aus der Luft gegriffen sind, hat mir ein Beispiel gezeigt, auf das ich vor wenigen Tagen stieß. Und zwar geht es um die mutmaßlich linksextremistische Person, ich muss mich jetzt ein bisschen gestelzt ausdrücken, um die mutmaßlich linksextremistische Person Maya T. Maya T. hatte damals noch unter dem Namen Samuel T. in Ungarn, in der ungarischen Hauptstadt Budapest, eine Demonstration von Rechtsextremisten aufgemischt, dort Menschen körperlich verletzt und war dann nach Deutschland zurückgegangen und ist nun vor einigen Tagen nach Ungarn überstellt worden. Ja, weil die Richter in Deutschland gesagt haben, die Tat hat ganz klar einen Bezug in Ungarn, weil es fand in Ungarn statt, so ein ungarischer Staatsbürger verletzt und so weiter. So. Um in letzter Minute quasi diese Auslieferung zu verhindern, nein, ich muss anders formulieren. Samuel T. wusste plötzlich, dass er nonbinär ist. Und der Anwalt machte geltend, dass es nonbinäre Personen in Ungarn sehr schwer haben. Und jetzt ist der Punkt. Ich kann natürlich überhaupt nicht beurteilen, ob Samuel T. wirklich in dem Moment das innere Empfinden bekam, eine nonbinäre Person zu sein, oder ob diese Person diesen Geschlechtswandel outete, um eine Überstellung nach Ungarn zu verhindern. Und es ist für mich auch gar nicht entscheidend, das beurteilen zu können. Die Pointe der Geschichte ist, es ist nicht mehr überprüfbar. Also Gebrauch und Missbrauch des Gesetzes sind nicht mehr überprüfbar. Und wo das nicht der Fall ist, würde ich sagen, taugt ein Gesetz nicht viel. Ja? Also wir erleben das hier. Folgen, dass das natürliche Geschlecht seine Symbol- und Ordnungsfunktion verliert. Das Ganze hat auch unabsehbare Folgen für Schule, Sport und so weiter. Aus den USA hören wir inzwischen, wo das Phänomen schon sehr viel breiter verbreiteter ist in der jüngeren Generation, hören wir immer mehr, wie der Frauensport unter die Räder kommt. Ja, habe das jetzt hier nicht mitgebracht von der Weltklasse-Schwimmerin, einer Transfrau, die in ihrer Disziplin alle Frauen besiegt. Könnte was mit Körperbau zu tun haben? Ich weiß es nicht. Das bedeutet, oder die 16 Bundesländer wurden von einer großen deutschen Tageszeitung befragt, wie sie damit umzugehen gedenken, wenn mehrere Monate vor dem Abitur Schüler mitteilen, dass sie fortan weiblichen Geschlecht sind und die Abitursportprüfung nach den Leistungsparametern für Mädchen ablegen möchten. Keine dieser Bundesländer hatte eine Antwort darauf. Ja? Aber auch diese Dinge, sage ich mal, sind möglich. Letztlich verliert die Frauenförderung über die auf die die Frauenförderung, um die Feministinnen jahrzehntelang gerungen haben, von heute auf morgen ihre biologische Basis. Ja, was eben noch eine Frauenquote war, ist fortan ein Witz, wenn sie sich durch einfache Erklärung zu einer Frau definieren können. Das Ganze hat auch medizinische Aspekte. Es ist unstrittig, dass es eine hohe Korrelation gibt zwischen Transidentitäten und psychologischen Störungen. Die Hoffnung ist aber, oder die Verheißung, die gemacht wird, ist, dass diese Störungen verschwinden, wenn man einfach die Menschen ihren Weg gehen lässt, durch die Transition hindurch. Insbesondere da, wo das sozusagen bereits Kindern und Jugendlichen dieser Weg eröffnet werden soll, ist das schwierig, auch deshalb, weil die Datenlage noch nicht so gut ist, um entscheiden zu können, ist das wirklich so? Mein Eindruck von den Studien ist, dass diese höhere Rate an psychologischen Störungen eben auch nach der Transition noch da ist und deshalb Vorsicht hier geboten ist. Worüber Aufklärung erfolgen muss, ist meines Erachtens ganz wichtig, dass eine Transition im körperlichen Bereich den Verlust der sexuellen Empfindungsfähigkeit nach sich ziehen kann, der Fortpflanzungsfähigkeit und auch zur lebenslangen Einnahme von Hormonen führt, weil sonst sozusagen das Geschlecht der Wahl oder das Geschlecht, in dem man sich identifiziert, nicht aufrechterhalten werden kann, weil der Körper ja sozusagen da nur widerwillig mitmacht. Der Deutsche Ärztetag hat im Mai 2024 eine Resolution verabschiedet, in der gefordert wird, Pubertätsblocker, geschlechtsumwandelnde Hormontherapien und ebensolche Operationen bei unter 18-Jährigen nur im Rahmen kontrollierter wissenschaftlicher Studien zu gestatten, also dahingehenden Wünschen Minderjährigen prinzipiell nicht zu folgen. Das war der Deutsche Ärztetag. Ich bin kein Arzt. Mir fehlt auch die Expertise, hier im Einzelnen eine Beurteilung abzugeben. Ich würde es aber sehr ernst nehmen, wenn ein solches Gremium sich dafür ausspricht, fortan zu verzichten auf Pubertätsblocker und gegengeschlechtliche Hormone bei unter 18-Jährigen. Tatsächlich ist es so, dass eine ganze Reihe von Staaten wie Schweden, Norwegen, Frankreich, Großbritannien wieder Abstand davon nehmen, nachdem das jetzt eine Reihe von Jahren so lief. Nun ist es ein Kennzeichen von Deutschland, dass wir in vielen Fragen sozusagen immer etwas später sind als die anderen, uns aber diesen Nachteil sozusagen nicht als Vorteil zunutze machen, aus den Erfahrungen anderer zu lernen, sondern sagen, ist egal, wir gehen da jetzt auch durch. Das heißt, jetzt kommt erstmal das Gesetz, wo das in Deutschland auch unter 18-Jährigen Anspruch nehmen dürfen und meines Erachtens eben zum Nachteil der Betroffenen. Ein letzter Aspekt, den man hier nennen muss, dafür muss man nicht sonderlich kapitalismuskritisch eingestellt sein, um auf die Idee zu kommen, wo man zukünftig gut Geld anlegen kann. Wenn sich der Anteil der Menschen mit Transidentität, die darauf angewiesen sind, lebenslang gegengeschlechtliche Hormone einzunehmen, wenn dieser Anteil sich auch nur geringfügig erhöht, ist das ein enormer wirtschaftlicher Faktor, was Profite angibt mit der Produktion solcher Hormone. Ja, das heißt, meines Erachtens ist das hier sehr wichtig auch zu sehen. Ich schließe mit einem theologischen Teil, mit einer theologischen Orientierung, denn mir geht es nicht darum, Minderheiten zu diskreditieren, mir geht es darum, nicht darum, bestimmte Personen hier sozusagen an einen Pranger zu stellen, sondern was ich versucht habe, ist zu zeigen, was sind die größeren gesellschaftlichen Zusammenhänge, was sind auch die historischen Wurzeln, die wir hier erleben. Und abschließen möchte ich aber mit dem Evangelium und der neuen Identität, die wir in Christus haben. Das Evangelium von Jesus Christus lädt uns ein, uns zu beheimaten in der Identität als Geschöpfe Gottes zu sein. Die Gabe des Lebens von Gott her anzunehmen. Denn jeder Mensch ist von Gott geschaffen als ein einzigartiges Wesen. Das ist meines Erachtens der Ausdruck, der Rede von wir sind alle divers, entschieden vorzuziehen ist. Als Geschöpfe sind wir einzigartig. Darin liegt die Auszeichnung und Würde eines jeden einzelnen Menschen. Geschaffen hat Gott Menschen als Mann und Frau, was sich in ihrer Leibgestalt abbildet. Der Leib also begegnet uns hier als eine Gabe, nicht als ein Besitz, den wir nach unseren eigenen Präferenzen bearbeiten oder manipulieren oder umgestalten sollen, sondern er ist uns gegeben als eine Gabe Gottes zum Leben in Gemeinschaft. Die engste Form der Gemeinschaft ist die Familie, sie ist aber nicht die einzige Form der Gemeinschaft, denn Gemeinschaft geht auch darüber hinaus. Und schließlich da, wo die Gesellschaft eine sexuelle Identität anbietet, bietet uns das Evangelium eine Identität, die sich in der Kommunikation mit anderen ausbildet, nicht zuletzt in der Begegnung mit Gott. Nun ist es so, dass diese Vorstellung, dieser Plan Gottes, als dass wir als Geschöpfe leben sollen und die Gabe des Lebens annehmen dürfen, vom Menschen durchkreuzt worden ist. Als Geschöpfe scheitern, habe ich das Ganze überschrieben. Denn die Sünde ist nach biblischem Zeugnis etwas, was ausnahmslos alle Menschen befällt. Wir merken hier an dieser Stelle noch einmal, dass wir nicht über anderen Menschen oder Menschengruppen stehen, weil nach Römer 1 bis 3 alle Menschen unter der Signatur der Sünde stehen. Deren unmittelbarste Folge ist, dass wir die Fähigkeit verlieren, Schöpfer und Geschöpf zu unterscheiden. All das, was ich vorhin, vieles von dem, was ich vorhin als Entwicklung beschrieben habe, verdankt sich letztlich diesem Umstand, dass wir nicht mehr in der Lage sind, Grenzen anzuerkennen, vom Schöpfer gesetzte Grenzen zu respektieren, sondern uns an die Stelle Gottes setzen und meinen, alles sei uns möglich. Daraus, dass wir als Geschöpfe in einer gefallenen Schöpfung leben, folgt auch, dass innere Empfindungen, die so zentral sind für das heutige Verständnis von Geschlechtsidentität, dass so Empfindungen kein verlässlicher Kompass für das sind, was uns von Gott bestimmt ist. Verlässlicher Kompass für das, was Gott uns bestimmt hat, ist einzig sein Wort. Empfindungen legen uns auch nicht fest, sondern innere Empfindungen sind dafür da, dass wir uns zu ihnen verhalten. Dass wir nicht einfach ihnen Raum geben, sondern sie uns zu ihnen verhalten. Und es ist meines Erachtens auch ein Irrweg, jedenfalls vom Schriftzeugnis her, für sich eine Identität zu wählen, die ich nur behaupten kann unter Absehung von meinem Körper, unter Absehung von meinem Leib. Zwei Sätze sind mir wichtig, die möchte ich Ihnen hier auch so mitgeben. Eine Unterscheidung. Erstens, jeder Mensch ist von Gott unbedingt bejaht in seinem Dasein als Person. Und das gilt für ausnahmslos jeden Menschen. Für ausnahmslos jeden Menschen. Egal wie er sich empfindet, egal wie er sich erlebt, egal wie er orientiert ist in seiner Sexualität. Jeder Mensch ist von Gott unbedingt bejaht in seinem Dasein als Person. Die menschliche Natur aber ist durch die Sünde entstellt und bedarf der Erneuerung durch Gottes Geist. Und die Herausforderung für uns besteht, theologisch gesprochen, darin, diese beiden Sätze zusammenzuhalten und nicht auf einen von beiden zu verzichten. Dann kippt die Sache. Und ich weiß, dass es schwierig ist, weil diese beiden Sätze in einer Spannung zueinander stehen, weil wir unsere menschliche Natur ja in uns als Person erleben. Aber es ist trotzdem wichtig, sie zu unterscheiden. So dass ein Satz, den ich Ihnen auch gerne mitgeben möchte, lautet: Weder innere Empfindung noch andere Menschen können uns sagen, wer wir sind. Das kann allein Jesus Christus, unser Schöpfer, der uns in Jesus Christus als seine Kinder annimmt. Und das bedeutet nochmal, und damit komme ich zum Schluss auch, unsere Identität, die wir empfangen, ist uns zugesprochen von Gott. Und sie ist zugleich als eine von Gott zugesprochene Identität, Kind Gottes zu sein, neue Schöpfung in Jesus Christus zu sein, zugleich eine Entmachtung aller Ansprüche von sexueller Identität bestimmen zu dürfen, wer wir sind und wie wir zu leben haben. Ganz herzlichen Dank. Ich überspringe jetzt einiges und schlage vor, dass wir uns als Gemeinden neu unter die Frage stellen, bleibt denn nun nach dem, was ich gesagt habe, alles so, wie es ist? Ich denke, die Antwort ist nein. Aber nicht Veränderung der Lehre, sondern Veränderung, Erneuerung der Gemeindekultur. Wir brauchen das Bekenntnis der Schuld, da wo wir schuldig geworden sind, auch als Christen, auch als evangelikale Christen. Wir brauchen das Zuhören, weil es gibt letztlich nicht die LGBT-Community, sondern es gibt nur eine Zahl von Menschen, die ihre je eigene Geschichte haben. Wir brauchen die Begleitung auch die Geduld, die es braucht in der Begleitung von Menschen. Wir brauchen biblische Lehre, vorgetragen aber auch in der Empathie, der Liebe Jesu Christi. Und das Wichtige, ein Mensch wird seine gewählte Identität, auch seine gewählte Geschlechtsidentität, nur aufgeben, wenn ihm eine neue, bessere Identität angeboten wird. Daher bleibt der Auftrag, alle Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Wir wollen uns zum Segenswort erheben. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns gegeben hat, nämlich das ewige Leben. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch. Von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und in Liebe. Amen.